Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 205. Die Sonntagsausgabe quasi als Alternative zum Tatort, wer heute beim Fußball noch nicht genug Krimi hatte. Heute mit dabei der Marvin.
Hi.
Der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und der Basti. Bitte, ja, bitte vergessen, das Mikro anzuschalten, der Klassiker halt.
Ich bin es nicht gewohnt, Gude.
Diese Technik.
Ja, es geht da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir durften uns ja anhören, umso schlechter die Eintracht spielt, umso lustiger sind unsere Aufnahmen. Der Basti macht gleich da weiter, wo es letzte Woche aufgehört hat. Ja, die Eintracht hat ein bisschen mehr gemacht als da, wo sie aufgehört hat. Verloren gegen Dortmund, 4-1. Ist jetzt, glaube ich, nicht so unerwartet, aber vom Spielerischen her irgendwie dann doch ein bisschen mehr als letzte Woche, oder?
Ja, ein Quell der Freude natürlich, auf jeden Fall. Ganz klar, andere Leistungen. Ich habe hier eine Mannschaft gesehen, die mit Champions League ist, mithalten kann. Ja, nein, natürlich nicht, verdammte Scheiße.
Ich habe schon viel zu wenig gedacht.
Ja, also jetzt hier, ne? Ich habe mir ehrlich gesagt habe ich mir kurz überlegt, ob ich einfach das machen soll, wie im Journalismus mittlerweile üblich, einfach Tweets vorlesen, was andere Leute geschrieben haben, wenn ich selbst keinen Bock habe, irgendwas zu schreiben. Ja, ist ja mittlerweile das Geheimrezept. Machen die Leute morgen bei Twitter auch, wenn es um den Tatort geht, einfach mal Tweets hinschreiben, Tweets vorlesen.
Ja, der letzte Tweet wäre dann wahrscheinlich der von Sky News HD, dass wir die erste Bundesliga-Mannschaft mit der 600 Niederlagen sind. Zeit zum Feiern.
Ja. Yeah, genau. Den Tweet hätte ich eigentlich vom Eintracht-Twitter-Konto erwartet, direkt nach dem Schlusspfiff.
Ich glaube, die waren überrascht. Die haben ja auch eine Dreiviertelstunde nach Spielbeginn geschrieben, jetzt gleich live. Ja?
Also der Live-Ticker geht los.
Die sind in einer anderen Zeitzone, glaube ich.
Genau. Krieger, Block G und Stehblock Barbie haben das ja auch geschrieben. Ja, genau. Also endlich sind wir mal wieder ein Rekordverein. Auch eine feine Angelegenheit.
Holen uns den Rekord auch nicht mehr ab. Also das ist sehr prima.
Nee, eher nicht. Also das macht uns so schnell auch wirklich keiner streitig, ja, aber...
Ich meine, der Kollege Krieger ist ja allein schuld am, was war es, 3-1, der ja irgendwas geschrieben hat von wegen, zum Glück Hummels außer Form. Ja, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank auch, ne?
Aber so ist es doch immer. Immer, wenn du irgendwas sagst, so nach dem Motto, der trifft doch kein Scheunentor, dann trifft er gegen die Eintracht. Das ist eigentlich so ein Gesetz, ja.
Und genau.
Ich habe auch wieder meine Finger im Spiel. Ich habe ja gesagt, Hummels macht ein Eigentor, aber da habe ich dann vergessen, dass die Eintracht der Aufbaugegner ist für alles Mögliche und scheinbar auch
für jeden.
Für einzelne Spieler, weil er sich nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, ja, irgendwie war das für ihn heute so ein Brustlöser. Und meine Güte, wenn wir dem meiner Meinung nach einigermaßen unsympathischen Mats Hummels damit helfen konnten, was soll's.
Ja, das Ding ist ja so. Es war natürlich im Endeffekt ein unglücklicher Verlauf dieses Spiels. In der ersten Halbzeit sah das teilweise ganz interessant aus. Die Eintracht führt, wusste sowieso gar nicht, wie das Tor überhaupt zustande kommt. Wurde aber schön gemacht, ein guter Konter. Meier haut aus Inferno drauf und versenkt das Ding. Das war echt ordentlich gemacht. Aber natürlich war das auch konträr dem Spielverlauf. Denn schon davor hat Dortmund einigermaßen Druck gemacht und auch danach. Man muss auch sagen, auch mit 11 Mann war Dortmund einfach drückend überlegen und dass wir dann irgendwann einbrechen, war auch klar.
Also nur die hatten ja vor dem 1-0 hatten die schon wie viele Ecken? 6 oder 7?
Ja, also es war unzählig, ja. Also es war, du hast gemerkt, da war einfach Druck auf dem Kessel und die haben wirklich Bock gehabt. Die wollten nach der Niederlage am Donnerstag mal wieder zeigen, dass es doch besser können. Und für uns einfach nur unglücklich war diese ganze Szene kurz vor der Pause, wo es dann halt Elfmeter gab, wo Medojevic runter ist, weil das war so halt, war, denke ich, schon der Genickbruch eigentlich.
Genau, dazu vielleicht hier die Jungs von Colinas Erben haben sich dazu vorhin auf Twitter schon geäußert, wie das mit dieser gelben Karte ist. Und demnach hat der Schiri wohl in der Aktion die Verhinderung nicht einer klaren, aber einer guten Torchance gesehen. Und das ist nach der Regelwerk immer eine gelbe Karte. Und ja, damit war es halt einfach die zweite.
Ja, war ja auch dumm, also wie der da hingeht.
Genau, ne? So ist es.
Oh, ja. Das ist wieder so. Da war, wie du es gesagt hast, gut.
Wobei wir schon Glück haben können, wann war das irgendwie, 5 Minuten vorher, wo Injovski dann bei Castro oder was das war,
genau, das war auch
so hingeht, da hatten wir nur Glück, dass der Ball vorher über die Linie war, ja, ansonsten.
So ist das, ja.
Das war wieder dieses typische, also vorm Spiel habe ich jetzt irgendwie gar keine Emotionen gehabt, dass ich gedacht habe, boah, geil, jetzt geht was, so wie man es manchmal hat. Aber dann bringt die Eintracht selbst emotional in dieses Spiel zurück, wo du denkst, scheiße, jetzt fangst du doch wieder an zu hoffen. Und trotzdem habe ich mich aufgeregt und gefreut und alles Mögliche. Und das ist dann wieder so typisch Eintracht. Dann haben die schon so ein kleines Pflänzchen irgendwie wachsen lassen und dann machen die sich das so dumm kaputt. Also dieses Foul war auch so unnötig. Also Castro hat das ja irgendwie komplett dankend angenommen. Dann kriegst du auch noch gelb-rote Karte. Der Medojevic guckt so, als wenn er die Welt nicht mehr verstehen würde und läuft genauso wie Alex Meyer damals gegen Mainz vom Platz. Und dann weißt du ja schon, obwohl er Aubameyang dann verschießt, gut, die Nummer ist jetzt durch. Also
da würde ich gerne mal kurz einhaken, Basti, weil da sagst du genau das Richtige. Ich kann es nicht verstehen, dass wir im Moment so dämlich sind. Erst Alex Meyer gegen Mainz war es ja gewesen, jetzt Medojevic. Wenn du eine gelbe Karte bekommen hast, mag sie auch aus einer blöden Situation gewesen sein, auch das Gelb, was er vorher bekommen hat und so weiter, du kannst da nicht mehr so hingehen. Das muss klar sein. Ich habe mitbekommen, zumindest haben sie bei Sky ja dann gesagt, dass Medojevic auch ausgewechselt werden sollte anscheinend in der Halbzeit. Muss ich aber trotzdem sagen, es ist jetzt hier kein 18-jähriger Spieler, wenn jetzt hier dieser, Rinderknecht oder wie er hieß, wenn der jetzt das begangen hätte, hätte ich gesagt, naja gut, das war jetzt Lehrgeld und so weiter. Aber das ist Medojevic, der spielt auch schon seit Gott weiß wie vielen Jahren Bundesliga. Kann ich nicht verstehen. Woran liegt das?
Ihm fehlt aber auch die Intelligenz, also die Spielintelligenz. Ehrlich gesagt habe ich genau dieses Gefühl. Jetzt mal ohne Scheiß, guck dir doch mal die Spiele von Medojevic bei der Eintracht an. Wie viel Fehler da schon dabei waren. Ja, ich erinnere mich genau vor einem Jahr.
Genau in Schalke.
Leverkusen, als wir im Leverkusen kurz vor Schluss 1-0 geführt haben und er eingewechselt wurde und dann den Ball verliert und wir dann von drei Punkten dann nur noch einen mitnehmen konnten. Also und Medojevic ist halt ein Spieler, der in einer gewissen Weise nicht diese Intelligenz besitzt, um Situationen richtig einschätzen zu können. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist einer, der rennt viel, der ackert viel, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber sein Gesichtsausdruck war dementsprechend, wie das, was er gebracht hat, ist ja unglaublich dämlich aus in dem Moment, ja. Und da muss ich halt einfach sagen, das kostet die Eintracht halt auch irgendwann Punkte.
Ja, gerade in unserer Situation, also das ist doch genau das. Wir haben schon echt diese instabile Situation gerade und dann ist sowas erst recht tödlich. Also dreimal. Ich meine, sowas kann immer mal passieren, gelb-rote Karten und so. Aber wir haben in Mainz haben wir das Spiel so verloren. Wir haben uns heute um die vielleicht 15-prozentige Chance gebracht, da irgendwie nur vielleicht einen Punkt zu holen. Und ich habe keine Ahnung und ja, ich habe manchmal bei der Eintracht das Gefühl, wir haben viele solcher Spieler wie Medojevic. Wir müssen übrigens klären, heißt der Medojevic oder Medojevic? Ich bin mir gar nicht sicher. Kann das einer aufklären?
Also ich würd Medojevic sagen, ja, weil aber das werde ich die ganze Zeit schon sagen. Aber andererseits ist es doch ganz gut, wenn sich das hier 50-50 aufteilt, dann kann jeder sagen, irgendjemand im Eintracht-Podcast sagt es immerhin richtig. Also insofern.
Ich sag jetzt Medo ab jetzt.
Ja, das ist, genau, das ist genauso Fall. Wie heißt jetzt Injovski oder Ignjovski. Also da,
nee, da bin ich glaube ich schon bei Injovski. Also.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, die Sky-Jungs können es nicht aussprechen.
Ich merke schon, wir brauchen hier mal einen Linguistikkurs und dann läuft der DAX, ja. Aber solange wir das nicht haben, sagen wir das, wie wir wollen. Früher haben wir auch immer geschwankt, ob wir jetzt Ocean oder Ocean sagen oder so. Ja. Also zum Glück ist der kenne ich mittlerweile.
Weil bei Quolke war das am schlimmsten, da wusste überhaupt gar keiner, in welche Richtung das geht.
Quolke,
genau.
Alter, ja. Ich will aber nicht wissen, wie irgendjemand in Japan meinen Namen ausspricht, ja.
Marvin, es gab doch den einen Reporter letzte Woche oder vor zwei Wochen, der Hasebe die ganze Zeit gesagt hat, ja, als wenn er dabei irgendjemand mit seiner Handkante irgendwie zerteilen würde.
Was? Hasebe?
Hasebe, pa!
Vielleicht hatte er auch einfach nur Schnupfen, man weiß es nicht.
Ja, naja gut, also zurück zu diesem unsäglichen Spiel, naja, es war halt, ist ja blöd.
So unsäglich war es jetzt gar nicht, ich meine, wenn Dortmund gut drauf ist und wir haben ja genau den Fehler gemacht, wo wir letzte Woche schon gesagt haben, das dürfen wir nicht machen, wir haben unwahrscheinlich defensiv gestanden, ja, dann hast du dann Kagawa, der dann einfach mal zwischen zwei Spielern Vollgas durchrennt und einen Gündogan, der so einen Heber über die letzte Abwehrreihe macht und dann ist das Thema halt durch.
Ja, das Ding ist doch, aber weißt du, ganz ehrlich, was haben wir uns von diesem Spiel versprochen? Normalerweise nix. Und eigentlich machen wir jetzt den gedanklichen Fehler und sagen, ja, naja, so schlecht war es gar nicht. Naja, könnte ja, doch genau. Weiter wursteln.
So sieht's
und
aus.
Das ist doch alles Schüsselerei. Ja. Denn Fakt ist doch, das hat halt trotzdem nicht gereicht, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Punkt, wir sind ja ehrbare Erfolg.
Vor allen Dingen liegt es auch daran, dass Dortmund, also wenn das Spiel normal läuft, wie der René es am Anfang gesagt hat, da steht's hier schon, irgendwie, keine Ahnung, 2-0 nach 5 Minuten und wenn der Mkhitaryan irgendwie, keine Ahnung, was mit ihm heute, das war wieder der alte Mkhitaryan heute, dann geht das Spiel hier 7-8-1 aus. Also
so ist das,
machen wir uns nichts vor, von wegen, dass der Armin Fels jetzt hinstellen kann, nach dem Spiel, als er Winnie Schäfer hier angeblafft hat, von wegen ja die Eintracht, ihm war klar, dass die eine Reaktion zeigt, bla bla bla. Mhm. Klar ist sie bis zum gewissen Zeitpunkt gezeigt worden, weil die Eintracht halt glücklich in Führung gegangen ist, aber machen wir uns nichts vor. Normalerweise also hätten die uns geschlachtet, wenn die ein bisschen konzentrierter vom Tor gewesen wären. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also gegen Bremen ist mir schon fast wieder zu viel Druck auf den Kessel, als dass ich mir Hoffnung mache, dass diese Mannschaft das irgendwie gut verbringt.
Und das ist halt das Ding, du hast jetzt eigentlich die Partie gehabt, die du ohne Druck bestreiten konntest.
Genau.
Da kam, weißt du, da brauchst du keine Ausreden dafür, du hast jetzt nicht 8-1 auf den Sack bekommen mit 4-1, naja, das ist schon mittlerweile ein normales Ergebnis gegen die Tabellenoberen. Aber es reicht halt im Endeffekt nicht und da können einige Spieler individuell ordentliche Spiele machen. Ich denke, was mich positiv auch mal hervorheben will, ist, bei mir hat Kinzombi zum Beispiel echt gut gefallen.
Genau, ja,
das muss man mal sagen. Für einen Spieler, der dieses Umfeld eigentlich nicht gewohnt ist, sonst immer nur im Training mit Bundesligaspielern zu tun hat, wurde reingeworfen, hat die Sache ordentlich gemacht, hat natürlich ein paar Fehler auch gemacht, aber das ist ein guter Start und darauf kann man aufbauen, weißt du? Und man muss auch mal positive Sachen hervorheben, aber als Gesamtkonstrukt funktioniert es halt gegen den BVB nicht. Da muss selbst eine Eintracht top drauf sein, das sind sie naturgemäß nicht und musst halt jetzt deinen Fokus darauf richten, was ist auf die Zeit nach Dortmund, und da hast du jetzt Bremen, das ist am Samstag um 15.30 Uhr zur besten Fußballzeit, und ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt bei der Eintracht jetzt bis dahin noch irgendwelche Umwerfungen gibt, aber die Frage wird halt sein, wie kriegt man da 3 Punkte?
Kann ich mir auch noch nicht ganz, ich habe ein bisschen, ja, das Spiel, gut, ich sag's dir, ich habe immer Angst vor irgendwelchen Spielen, gerade jetzt, aber weil Bremen ist ganz schön unangenehm, glaube ich, also Bremen ist, glaube ich, die sind in einer ähnlichen Situation wie wir. Und
wie haben die denn dieses Wochenende gespielt? Alle meine Tipps sind sowieso total für
einen 1-1. Die haben 1-1 gespielt, oder?
Ja, 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 die haben 1-1 gespielt gehabt gegen Köln.
Und ja, aber Bremen ist so eine Mannschaft, die haben trotzdem, also ich glaube, weiß ich nicht, der Skripnik ist, glaube ich, ein Trainer, der die Mannschaft dann ein bisschen motivierter und ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen auf den Platz schickt als unser Trainer. Also der ist so, er hat, glaube ich, oft immer auch von diesem, gut, ist jetzt ein behindertes Wort, aber er redet immer auch von Männerfußball und wir müssen kämpfen, und Bremen ist so eine Mannschaft, die sind spielerisch auch arg limitiert, aber die werden uns auf gar keinen Fall kampflos hier den Platz überlassen. Und dann, ja, wieder mal, wenn es gesagt hat, wir haben in Dortmund vielleicht jetzt hier ein paar Punkte gefunden, wo man ansetzen kann. Ja, aber das in der Relegation oder beim Abstiegsplatz fragt auch keiner mehr, ob wir irgendwelche Ansatzpunkte gesammelt haben oder sonst irgendwas.
Aber welche Punkte sind das denn, wo ihr sagt, wo man ansetzen kann? Ich muss wirklich sagen, ich fand das Spiel eigentlich schon eine absolute Katastrophe. Also
ich sag mal so, wenn man wohlwollend ist, dann kann man ja sagen, gut, wir sind da in Führung gegangen, wir haben 40 Minuten da das Unentschieden gehalten und haben uns dann selber als versaut, aber
naja, wobei man
Daumen hoch,
zwei Daumen sogar.
Wobei man ja sagen muss, das 1-0 von uns, das war ja auch eher Glück. Also die Dortmunder waren ja in der klare Überzahl. Das
war ein typischer Alex Meyer.
Jawohl, man muss sagen, er hat den Ball sogar diesmal ganz kurz angenommen. Das hat mich gewundert. Also.
Ja, genau.
Und unser, oder Medojevic, wie auch immer, er hat den Ball auch cool durchgelassen. Also.
Ja.
Und unser Seferovic hat den Ball gut festgemacht. Ich meine, ich glaube, da waren 7 Abwehrspieler von Dortmund. Also für diese Konter und Radetzky, jetzt sammle ich aber ganz viele positive Punkte. Man muss sagen, die Abschläge von Radetzky, die sind echt zentimetergenau. Ist euch das mal aufgefallen?
Ja, also, ja, da waren einige dabei, die immer sehr gut. Also,
direkt auf ihn.
Warum konnte Seferovic da auch kaum irgendwie mal einen Ball dann sichern
weil er ganz alleine war. Also
man muss schon sagen, es war ja doch oft 1-gegen-1-Situation gegen den Innenverteidiger, und ich muss wirklich sagen, Seferovic, eigentlich, dass er mal einen Ball kontrolliert hat, war einmal der Fall, als er eben dieses Laufduell da in der 7. Minute hatte auf der Seite, aber ansonsten die Bälle, die kamen zwar, du hast richtig gesagt, Basti, die kamen zwar punktgenau auf ihn, aber so wirklich was draus machen konnte er auch
nicht. Ja, aber ich glaube, da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Also wenn du als Mittelstürmer gegen 2 kantige Innenverteidiger spielst, auch wenn jetzt einer davon Mats Hummels ist, aber da ist es halt auch nicht so einfach. Also dieses Spielsystem von Eintracht war ja trotzdem so angelegt. Ich glaube, der Armin Fee hat hier mit Marcel Daum ein Videostudium gemacht und hat gesagt, ey, lass mal gucken, wie Darmstadt spielt. Und hat dann irgendwie angefangen, haben wir auch die lange Hafer probiert und ja, aber ich habe es ja in der Vorschau schon gesagt, im letzten Podcast, dass das gegen Dortmund nicht gut geht, auswärts, dass diese Mannschaft Dortmund, dass die sich irgendwann durchsetzt mit diesen ganz vielen geilen Fußballern, das war auch klar, glaube ich. Es waren, glaube ich, 3-4 Abseitssituationen, die knapp waren. Dann hat Aubameyang eine Riesenchance gehabt, Mkhitaryan hat eine Riesenchance, Reus hat es noch, Radetzky, muss man auch sagen, hat teilweise richtig geil gehalten. Ja. Also, im Endeffekt, ich sag mal jetzt, wir sind mit dem 4-1 echt noch gut bedient, ehrlich gesagt, weil zwischenzeitlich war ja Zeit zu befürchten, dass wir jetzt hier komplett einen Riss kriegen, was ich, und das hört sich jetzt behindert an, was ich zwischenzeitlich vielleicht sogar danach im 4-1 habe ich so ein bisschen gehofft, vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, ich wollte einfach nicht, weil ich in der Halbzeit schon wusste, ich habe es ja in den Chat vorhin schon geschrieben, dieses Spiel hat Armin Fee im Endeffekt gerettet. Also, und das wollte ich eigentlich nicht, weil ich es trotzdem unberechtigt finde, dass das Spiel ihn rettet. Weil er kann wieder eine rote Karte als Ausrede benutzen, er kann auf Medojevic schimpfen, sagen, der hat es hier und in Mainz war es der Meier, wo das Spiel entschieden hat. Und ja, keine Verantwortung für den Trainer. Und nochmal, es tut mir leid, Alex, ihr sitzt im Auto mit dem Jürgen, aber ich muss jetzt trotzdem was gegen Fee kurz sagen, weil im Endeffekt nervt es mich trotzdem, wie er mit der Situation umgeht, weil jetzt so eine Wutrede zu halten, das ist auch wieder, was ich letzte Woche gesagt habe, das ist auch so ein 90er-Jahre-Style, wenn hier unser Schwätzer Franz Beckenbauer nach irgendeinem Lyon-Spiel auf dem Bankett irgendeine flammende Rede hält. Das ist so auch am 15. Spieltag schon die allerletzte Patrone zu verballern, anstatt zu sagen, ja, wir müssen vielleicht mal irgendwelche anderen Ansätze finden. Und ja, da reden wir ja wieder über die Probleme, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, dass wenn eine Mannschaft scheinbar sowas braucht, dann kann ja mit dieser angeblich charakterlich guten Zusammenstellung auch was nicht stimmen, wenn du irgendjemanden immer wieder in den Arsch treten musst, ohne dass sie es selber merken. Und der Trainer sich quasi dann schon von der Mannschaft distanziert, weil, ja, ich weiß gar nicht, worauf das jetzt hinauslaufen soll. Also, worauf läuft das hinaus? Ist es jetzt Fee seine neue Linie? Oder hat er das jetzt irgendwie als Stilmittel benutzt? Oder um was geht's da eigentlich? Also was ist jetzt mein Anhaltspunkt für die Zukunft? Also was macht er jetzt vom Bremen-Spiel? Macht er jetzt so weiter? Versucht er jetzt aufzubauen? Oder kommt er tatsächlich mal auf die Idee, sich ein paar Bremen-Spiele anzugucken und zu gucken, ob wir die vielleicht taktisch aus dem Spiel nehmen können?
Ich glaube, diese Wutrede war reines Reaktionszeigen, sondern nach dem Motto, ich lasse mir nicht vorhalten, dass ich irgendwie da gar nichts tun würde und das ist halt jetzt mal irgendeine Reaktion, die ich zeige. Ich weiß nicht, ob er da so viel mit bezweckt hat.
Insbesondere, glaube ich, war das die Reaktion darauf, die insbesondere auch die Medien haben natürlich sich an Statistiken so ein bisschen wieder Futter geholt. Und zwar waren ja 41% der Zweikämpfe hatten wir ja nur gewonnen gegen Darmstadt. Und da war es ja immer so, ja, wie kann das sein in einem Derby, wo jeder eigentlich heiß sein müsste und so weiter. Mhm. Und da wurde eher offensiv angegangen. Wurde gesagt, ja, der Trainer muss in so einem Derby, das kann nicht sein und da muss er so heiß machen und wie kann sowas sein? Und da ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo er vielleicht dann, ja, eben jetzt diese Wutrede nochmal angekündigt hat, verwendet hat, um da eben, ja, heute jetzt fast 50%, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 48% Zweikampfquote ist schon mal besser gegen Dortmund, wo man ja eh sagen muss, okay, ja, eigentlich die bessere Mannschaft, gewinnst mehr Zweikämpfe, woran liegt's? Hat es vielleicht wirklich was gebracht, dass die Mannschaft ein bisschen aufgeweckt wurde? Man weiß es nicht. Also es ist natürlich schwierig. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Spiel. Kann man natürlich nicht miteinander vergleichen.
Ne? Ich finde, das kannst du insofern überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, weil die Drucksituation eine völlig andere war. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Fakt ist, die Mannschaft hat überhaupt keinen Druck gehabt. Weißt du, gegen Dortmund kannst du spielen, wie du willst. Da kannst du offen spielen. Du brauchst, da hast du nicht diese absolute Pressure oder so, wie jetzt gegen Darmstadt, wo es natürlich Drohgebärden auch von Seiten der Fans gibt, wo überall du überall hörst. Es ist total wichtig. Und gegen Dortmund ist die Latte total tief gelegt. Insofern ist es doch für Spieler viel einfacher, eine bessere Leistung zu zeigen, wenn wenig von ihnen erwartet wird, wie halt gegen Darmstadt oder sonstige Vereine. Deswegen, also ich weiß nicht, ob da eine Wutrede überhaupt notwendig war. Grundsätzlich finde ich das gar nicht so dramatisch. Vor allem nicht vom
Dortmund-Spiel. Also genau. Wie du sagst, was hat es jetzt, also hat er gedacht, dass er mit dieser komischen Rede da jetzt irgendwie erreicht, dass wir in Dortmund gewinnen. Also wenn er das als seine letzte Patrone sieht in diesem Jahr noch, dann hätte es vor dem Bremen-Spiel gemacht.
Auf jeden Fall.
Dann hätte ich gesagt, hier, Leute, das ist jetzt hier das Spiel. Also das ist das Spiel. Und dass so eine Anspannung und Konzentration in der Mannschaft ist, das ist ja auch seine Aufgabe auch gewesen. Und der hat es ja irgendwie vom Ingolstadt-Spiel, hat er auch so eine Aussage gehabt, so von wegen, ja, jetzt ist mal gut hier mit Grinserei, Ingolstadt, da wird uns viel abverlangt. Er hat mir ja gesehen, was das dann gebracht hat. Und ich glaube, weiß ich nicht, Also ich habe heute irgendeinen Tweet gelesen, wo stand, es ist noch keine Mannschaft in der Liga geblieben, weil die den Abstiegskampf angenommen hat, sondern man muss auch immer noch Fußball spielen. Und jetzt zu sagen, wir, keine Ahnung, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und kämpfen und machen und tun, ja super, was kämpfen und machen und tun hat uns jetzt hier zwei rote Karten gebracht. Ich weiß nicht ganz genau, was seine Lösung jetzt sein soll. Also das wird wahrscheinlich jetzt darauf hinauslaufen, dass wir das jetzt das wird jetzt so aussehen. Wir gucken jetzt, was gegen Bremen passiert. Davon wird ganz viel abhängen, was auch scheiße ist. Das ist jetzt an einem Spiel davon abhängig zu machen, wenn wir verlieren. Dann bin ich gespannt, dann wird es ein noch unruhigerer Winter. Dann werden die wahrscheinlich drei Spieler holen, die uns kurzfristig weiterhelfen, so wie eine Kortisonsalbe, was ich schon mal gesagt habe. Aber das wird langfristig, ist es da wieder nicht, sondern hast du wahrscheinlich diese Spieler dann auch noch im Sommer an der Backe. Also es ist ja so dieses, holst dir einen für kurzfristig, der aber vielleicht jetzt nicht unbedingt dein Wunschspieler ist, sondern der für die Situation gut ist, so wie Madlung, sage ich, nehme ich immer gerne als Vergleich. Ja, super. Der will dann vielleicht aber auch einen 1,5-Jahres-Vertrag oder was weiß ich was. Und dann hat man den hier hängen. Und dann haben wir es, wie wir angekündigt haben, hat die Eintracht gemacht, haben den Vertrag mit Flum, ist auch verlängert worden. Ja, dann haben wir nächstens nochmal dieselbe Gurkentruppe in Anführungszeichen hier rumstehen. Der Trainer hat sich wahrscheinlich irgendwie gerettet und dann kommen wir echt, sorry, ich wiederhole mich auch oft, aber dann kommen wir doch keinen Schritt weiter. Es ist doch dieses, es ist, weiß ich nicht, also die Eintracht-Verantwortlichen haben das jetzt und als Kampfansage haben die das abgetan und so von wegen, ja, hier, wir werden nicht lachend absteigen, wir werden alles tun und bla bla, aber im Endeffekt ist das auch ein Eingeständnis zu sagen, ey, wir haben ziemlich viel falsch gemacht, wenn wir jetzt im Winter drei neue Spieler holen müssen, die Stammspielerpotenzial haben, weil uns jetzt gerade auffällt, dass diese Mannschaft und diese Mannschaft, da sind Spieler dabei, die sind schon jahrelang, also das kann jetzt keine Überraschung sein, gerade wenn man mit denen eng arbeitet, da sind Spieler dabei, ja, die haben nicht immer die richtige Einstellung, wo ich mir denke, ja, prima, kann man, also ist das jetzt erst bekannt geworden oder ist da irgendwas passiert oder woher, mir fehlt, bei der Eintracht fehlt mir so eine Fehleranalyse.
Ja, das ist ja auch schon seit vielen Jahren das gängige Problem, ne? Ganz klar sehe ich auch so. Ich denke, was du jetzt im Kurzfristigen machen kannst, ist, wenn du jetzt den Druck ein bisschen wegnehmen willst, dass du jetzt schon im Laufe dieser Woche offen darüber sprichst, dass du vielleicht schon einen oder anderen Spieler an der Angel hast. Also vielleicht könnte das im Vorhinein ein bisschen Druck wegnehmen von der Partie gegen Bremen, an der natürlich viel hängt. Ne? Das ist auch ganz klar. Für mich wäre das mehr oder weniger die einzige Option, weil sonst wird sich im Laufe der Woche der Druck nur noch weiter aufbauen. Und wenn wir, ist ganz klar, wenn wir hier bei diesem Slabbernacker gegen Bremen 3 Punkte verlieren und mit 14 Punkten gegen direkten Konkurrenten, die haben 15 Punkte. Das ist auch eine scheiß Gurkentruppe. Und wenn wir gegen die aber verlieren, ja, dann sieht's richtig düster aus. Dann lacht sich Wiedwald ins Fäustchen und denkt, der hat alles richtig gemacht, dass er den Verein gewechselt hat. Das ist natürlich wieder eine echt schwierige Situation. Und ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, 3 Leute zu verpflichten im Winter, da wäre es mir aktuell vielleicht sogar am liebsten, unseren Knochenbrecher Kevin Prince-Boateng hier zu holen. Der bringt wenigstens ein bisschen Hass ins Spiel, ja.
Ja, aber, ich glaube, so einer würde aber auch echt uns gut tun sogar. Ja. Also für kurzfristig. So einer, der, wir hatten es ja letztes Mal mit Seferovic auch schon, also quasi, wir haben ja bei Seferovic, war ja unsere Analyse auf dem Weihnachtsmarkt, dass er nach außen hin quasi so ein Leader ist, aber wo man dann auch nicht weiter hineinschauen sollte, weil dann nichts kommt. Also wie also, hat er den...
Ganz ehrlich, Seferovic ist für mich im Moment eher so Kategorie Meckertante. Bei jedem Ball, den er nicht irgendwie richtig kriegt, der ihm irgendwie nicht so Zentimeter genau auf den Fuß gespielt wird, fängt er an, da irgendwie rumzumaulen und ist am Meckern. Also der hat auch dringend eine Pause notwendig.
Ja, aber das ist ja aus unserer Schlaffi-Truppe ragt er ja trotzdem noch heraus. Und ich glaube aber, Boateng ist ein ähnlicher Typ, mit dem kann man vielleicht so einen kurzfristigen Effekt haben, dass der wirklich so was bisschen Assi-mäßiges in die Mannschaft bringt, die sich dann echt nicht so leicht verarschen lässt. Also, sondern,
das können vielleicht noch was.
Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht schwer beschreiben, aber so ein bisschen so ein Spieler mit so einem Spirit, der den Spielern auch mal vielleicht ein bisschen wieder dieses Vertrauen zurückgibt, ey, so schlecht, wie ihr denkt und wie ihr euch darstellt, seid ihr gar nicht. Also ihr seid
ja,
nicht
mein,
so schlecht. So.
Darfst du nicht vernachlässigen, der ist auch erst 28, ne? Das kommt mir so vor, als hätte er schon, wäre er schon dreimal um den Fußballglobus geradelt, ja? Aber der ist ja eigentlich, da wird nochmal was gehen. Also ich weiß, es ist jetzt nur eine Idee von mir, aber ich fand den Spieler schon früher immer ganz interessant und habe auch immer das Gefühl, naja, der hat sich oft selbst ein Bein gestellt, aber das ist noch ein Spieler mit Substanz. Also der ist für mich die bessere Version von Jermaine Jones normalerweise. Hm. Und der ist momentan vereinslos. Keine Ahnung, vielleicht gibt's ja den ein oder anderen Weg, zumindest mal an ihn heranzutreten, weil bevor er jetzt schon in die USA wechselt, wäre vielleicht ein Bundesliga-Engagement doch noch irgendwo interessant. Und ja, ich glaube schon, dass er in einer gewissen Weise für dieses Team von Vorteil wäre. Ja. Weiß es nicht, aber ist zumindest eine Option, über die man nachdenken kann, weil wenn ich irgendwelche anderen Schluffis hole, dann wird die Sache ja auch nicht besser. Ja,
das ist aber genau das, weil ich glaube, dieser Spirit, nennen wir ihn immer Spirit, weil teilweise hat er auch schon fragwürdige Sachen gebracht, aber trotzdem dieser Spirit von Boateng, so dieses bisschen Assi-mäßige, könnte vielleicht auch dann den anderen helfen. Also das könnte dem Eigner helfen, Meier helfen. So, wenn er, keine Ahnung, ich kann mir dann zum Beispiel vorstellen, wie er zum Alex Meier ging und sagt, ey Alex, du hast letztes Jahr 19 Tore geschossen. Und keine Ahnung, du siehst aus wie ein kleiner Wichtel, mach doch mal deinen Kopf hoch. Also so zu sagen, so, wenn ich 19 Tore geschossen hätte, dann, keine Ahnung, hätte ich mir meinen eigenen Kopf auf meinen Arsch tätowiert. So eine Art, weißt du, also er hat diesen Spirit, das, keine Ahnung, also Boateng würde es, glaube ich, mehr ausschlachten, wenn er 19 Tore geschossen hätte. Und würde nicht so, keine Ahnung, mit geknicktem Kopf immer nur...
Ja, du nimmst halt auch Druck von anderen raus. Das ist doch auch eine Ausgabe. Genau. Leute, die offensichtlich nicht die Führungsposition übernehmen können, also dieses trotz der Tatsache, dass sie vielleicht Kapitän sind, sind ja die meisten nicht in der Lage, dieses Amt auch auszufüllen. Und Kevin Prince Boateng ist halt auch immer einer, der polarisiert, aber dann dadurch auch den Druck von seinen Mitspielern nimmt. Und allein dies könnte durchaus befreiend für den einen oder anderen Spieler wirken, der momentan halt nicht sein Leistungspotenzial abschöpfen kann, weil er irgendwie auch frustriert ist und weil ihm diese Situation einfach zusetzt. Denke, das kann auf jeden Fall eine Lösung sein, oder zumindest zu einer Lösung beitragen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass wir auch wirklich was holen und Spieler holen, die uns weiterbringen und jetzt nicht wieder, ja, ich sage jetzt mal, auf unsere Verletzten in Anführungszeichen warten, dann vielleicht doch nur einen einigermaßen Gescheiten jetzt holen, sondern wirklich diese drei Transfers ausnutzen und wir diesmal ein bisschen ins Risiko finanziell vielleicht auch gehen, nicht so wie in dieser ominösen Abstiegssaison, wo wir dann, ach je, da haben wir ja noch 10 Abwehr-Innenverteidiger, die sitzen hier alle rum und sind alle verletzt in der Reha, die kommen dann schon und werden wieder mitspielen können. Ich hoffe einfach, dass wir diesmal wirklich daraus gelernt haben. So die Aussagen von Hübner lassen mich da auch heute nach dem Spiel zumindest hoffen, dass es da wirklich Bewegung gibt, obwohl er auch schon wieder so ein bisschen eingeschränkt hat. Da ging es wieder drum, was für ein Budget, muss denn das Budget hochgestuft werden? Da hat er gesagt, ja, wollte sich dazu überhaupt nicht äußern, hat halt nur gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wir haben ja einen Superkader und da sind halt viele verletzt. Ist für mich schon wieder so eine Aussage, wo ich sage, oh Mann, ja klar, ist so, aber macht auch bitte diese drei Transfers und nutzt eure finanziellen Mittel wirklich aus und holt was. Im Winter wird es eh schwer genug. Marvin, ja, deshalb bin ich voll auf deiner Seite. Ein Kevin Prince Boateng, der vereinslos ist, der
wird ist er schon vereinslos wissen, eigentlich?
Der ist aufgelöst worden, der Vertrag, vorletzte Woche, genau.
Letzte Woche. Und zusätzlich könnte man mal bei Tuchel, da erschrecke ich mich ja auch immer, wenn ich den Tuchel sehe, könnte man mal auch bei Tuchel nachfragen, ja, und ob es da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gibt, zum Beispiel einen Jonas Hofmann leihweise zur Eintracht zu binden, ist ein schneller Hase, ja, der will, und der sitzt da bei der beim BVB auch meist nur auf der Bank oder wenn überhaupt. Das ist auch ein Spieler, der durchaus nochmal für die eine oder andere Situation sorgen kann, ist vielleicht eine günstige Leihalternative. Warum nicht? Man muss halt Dinge einfach mal probieren, ja. Und Schnelligkeit bringt er auf jeden Fall ins Spiel.
Ja, ich denke auch, dass es so, was im Winter ist ja teilweise immer schlecht, aber vielleicht kann man so ein bisschen. Es gibt ja viele Spieler auch, die wollen dann noch zur Europameisterschaft. Also die, keine Ahnung, die sitzen vielleicht irgendwo auf der Bank und wollen aber noch irgendwie in den Kader rutschen. Vielleicht kann man so jemanden ausleihen, wie du es gesagt hast. Mir fällt jetzt auch direkt keiner ein, außer Balotelli vielleicht. aber ich denke auch, dass wir jetzt im Winter was machen müssen, was schade ist. Eigentlich wäre ich nicht gerne ich wäre gerne in einer anderen Position, aber leider ist die Situation jetzt so, damit muss man sich dann auseinandersetzen. Und was der Dennis gesagt hat, hoffe ich auch. Ich hoffe nicht, dass das wieder, was oft bei der Eintracht so ist. Bei der Eintracht hat so oft das Gefühl, es gibt so zwei Strömungen. Die einen wollen so, die anderen wollen so. Der eine will Geld sparen, der andere will das, der andere will kurzfristig, der andere will langfristig. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass es genau, es ist ja dieselbe Krux wie in der Politik teilweise. Und am Ende kommt irgendein scheiß Kompromiss raus, der dann aber im Nachhinein gar keinem hilft.
Und das ist also genau das Ding. Das haben wir gerade auch eingeführt. Genau dieser Vergleich. Die Politik, Politik.
Marvin, dein Mikro haut gerade ab.
Versteht leider dich gar nicht.
Schauen wir mal, ob der Herr Marvin wieder mit klarerem Sound hier gleich reinkommt.
Was der Marvin eben getwittert hat, ist geil. Wo der Peter Griffin bei Family Guy mit diesem Strichmännchen am Tisch sitzt, als Thomas Tuchel. Ja. Stimmt.
Also ich weiß nicht, ich kriege jedes Mal Schreikrämpfe, wenn ich den Kerl sehe. Es ist von der ersten.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja gesagt, vor dem Spiel hatte ich noch fast keine Emotion.
Ja, aber in dem Moment, wo du das erste Mal das Gesicht von dem in der Kamera siehst, da willst du einfach nur schreien.
Ja, dann habe ich auch schon wieder so ein bisschen diesen Fußballhass gekriegt. Und auch als auch diese scheiß Dortmund dann angefangen haben zu singen, zweite Liga, Eintracht ist dabei.
Ja, das ist ganz schlimm.
Wegen den Missgeburten ist Hoffenheim immer noch in der Bundesliga. Ja. Und die wünschen sich doch, dass so Vereine wie wir in der Bundesliga bleiben. Zweite Liga, Eintracht ist dabei. Das ist hier Schmocks. Also ganz ehrlich, die sollen doch das 4-1 feiern. Was haben die denn mit uns? Also, die sollen froh sein, dass wir den damals nicht die Meisterfeier kaputt gemacht haben, als wir da abgestiegen sind und sonst irgendwas als Randale. Meister hätten wir auch nochmal einen draufsetzen können. Und was wollen die denn? Also die sollen sich mit Hoffenheim auseinandersetzen, die irgendwelche Sachen in ihren Auswärtsblock stellen, irgendwelche Frequenzgeräte. Aber also da habe ich dann am Ende auch wieder so, was mich auch ein bisschen gefreut hat, weil ich gemerkt habe, fußballerisch lebe ich noch so ein bisschen, anstatt dieses, mir ist mittlerweile fast alles egal. Und ja, wie ich es gesagt habe, Tuchel ist echt. Und Marvin, vielen Dank für diesen geilen Tweet auf jeden Fall. Das ist fast genau das, wo man sich dann denkt, diese Generation, die gerne gesund ist, die übertreibt es auch teilweise ein bisschen. Also weiß ich nicht. Also der sieht alles andere als gesund aus, muss ich sagen. Und ist auch alles andere als sympathisch. Man muss zugeben, bin ich auch gerne bereit dazu, er ist ein super Trainer, der meiner Meinung nach taktisch und fachlich sehr, sehr gut ist. Scheinbar auch in Dortmund sich an das neue Umfeld gut angepasst hat, aber allgemein, keine Ahnung. Wir können mal gucken. Ich kann sein, dass ich den Link noch finde, der ist schon ziemlich alt, aber irgendwann ist ja Mainz, glaube ich, mit ihm auch in den Europapokal eingezogen.
Ja.
Und da stand er auf so einer Bühne und hat probiert, dieses abgekupferte Europacup-Lied, was Mainz dann von uns geklaut hat, so ein bisschen erste Runde irgendwas, bla bla bla, hat er dann abgekupfert und wollte das irgendwie, dass die Fans das singen. Und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, da hat er dieses Lied angestimmt, hat das Mikrofon genommen, hat es ins Publikum gehalten und ist dann gehüpft, als wenn er auf dem Sportfreunde-Stiller-Konzert wäre, wie der, keine Ahnung, wie ein behinderter Student oder so. Also ich probiere es auf jeden Fall mal zu finden, dann können wir es noch irgendwie reinstellen, weil ich twitter es nachher mal.
Okay, nur nochmal, um deinen Punkt vorhin anzusprechen. Das ist genau so, wie ich das auch sehe. Denn es bringt nichts zu sagen, okay, wir halten unser Geld hier zwanghaft zusammen. Das ist genau so und deswegen will ich jetzt eigentlich keine, ich will jetzt hier keinen Politik-Podcast betreiben, aber Fakt ist, es bringt auch nichts, in Deutschland die schwarze Null auf Gott und Verderben zu halten, wenn es dadurch Menschen schlechter geht. Ja, und das ist genau der Punkt und es bringt auch nichts, wenn die Eintracht ihr Geld momentan zusammenhält und dann in die zweite Liga geht, dann hast du danach einen viel größeren Schaden. Und das Geld könnten wir übrigens auch durchaus investieren in eine Personalie, die gerade der Frankfurt-Dude mit reingebracht hat, was ich überaus interessant finde, in Anbetracht der Tatsache, dass
Kiesling,
ja, der Herr Kiesling aktuell ja anscheinend wirklich Bayer Leverkusen verlassen will.
Zumindestens sehen die Gerüchte momentan sehr stark danach aus, als wenn da aktiv irgendwas ist, ja. Also, warum nicht? Also neben Seferovic noch irgendwie einen weiteren Stürmer und nicht immer nur mit einem Meier da hantieren zu müssen, halte ich für eine durchaus gute Idee. Und dass er Tore schießen kann, hat er ja gezeigt.
Obwohl dann garantiert entgegnet werden würde, dass wir ja Luc Castagnos haben und der ja zwar nicht ins Wintertrainingslager mitfahren kann, aber danach ja irgendwann auch wieder dabei.
Ja,
dementsprechend, ich denke, wir haben akutere Positionen, auf denen wir nachbessern müssen.
Auf den Außenbahnen und auf der 6, ja.
So ist es nämlich. Also mit den Stürmern, es ist halt auch so eine Sache, wenn von hinten nichts kommt, ist klar, dass vorne nichts geht, ist halt schwierig.
Ja, das stimmt, aber es ist halt so, wenn jemand mit der Qualität eigentlich immer noch auf dem Markt ist, dann muss man da normalerweise drüber nachdenken. Das ist deswegen
völlig richtig, ja, auf jeden Fall.
Deswegen fand ich das denklogischerweise schon durchaus richtig. Ihr habt natürlich recht, die Außenbahnen auch im defensiven Bereich sind momentan die Position, die dringendst besetzt werden müssen.
Aber
und da muss sich Gedanken gemacht werden. Ne? Aber trotzdem ein guter Einwand, danke. Ja. René, wie geht's weiter?
Weiter geht's mit Bremen und der Frage, rutschen wir noch auf einen Abstiegsplatz vor der Winterpause oder nicht?
Das wird auf jeden Fall die entscheidende Frage sein. Und von dem Spiel hängt echt viel ab. Also das hängt, dieses Spiel, keine Ahnung. Es ist so, weiß ich nicht. Da muss man sich vorm Spiel mit interessanten Leuten treffen, damit der Tag wieder einen Sinn hat. Und Weil ich das kann dann auch wieder in die Hose gehen. Also da muss man vorsorgen, dass man vorm Spiel irgendwie schon wieder, wie wir es letztes Mal gemacht haben auf dem Weihnachtsmarkt.
Wir können auch Glück haben, dass einfach die Spiele von den anderen drei da unten schlecht laufen. Ne? Hannover,
also ich sag mal Hoffenheim, so, Hannover Stuttgart. Gegen die Bayern, das ist meiner Meinung nach haben wir Glück.
Ja gut, aber das ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. Also der Tabellenplatz ist mir wurscht. Also ob wir jetzt dann, keine Ahnung, wenn wir jetzt verlieren und die anderen verlieren auch, dann hilft uns das auch nicht weiter. Also es geht gar nicht darum, ob wir auf dem Abstiegsplatz sind oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, mit was für einem Spirit wir in dem Spiel auftreten und was wir dann mit in die Winterpause nehmen. Und ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, also das hört sich jetzt platt an, aber wenn ich jetzt, wann dann? Also was, sorry, zu Hause gegen Werder Bremen, die ähnliche Probleme haben, wenn du da nicht gewinnst oder wenn dir da nichts einfällt, dann hast du, glaube ich, noch größere Probleme, als du dir eingestehen willst, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv. Also ich denke, wenn da nichts drin ist, und das, damit meine ich auch nicht einen Punkt, da muss man sich in Anbetracht der Situation ganz klar sein, das reicht nicht, ist nicht ausreichend. Du musst hier 3 Punkte holen, das haben wir auch gegen Darmstadt schon gesagt. Das ist hat nicht geklappt, aber wenn du gegen Bremen, den direkten Konkurrenten, keine 3 Punkte holst, ja, dann musst du wirklich Gedanken machen und dann musst du auch Konsequenzen ziehen. Da gibt's auch nichts. Also da gibt's auch nichts mehr zu reden. Wir haben jetzt schon eine unglaublich grausame Serie jetzt hinter uns und es ist ja auch spielerisch, es ist ja erbärmlich. Auch spielerisch war das ja auch heute erbärmlich. Das ist ja auch so, ja. Ich meine, da ist der Ball hochgeschlagen worden und dann hast du auch mal Glück gehabt, aber meine Güte, das ist alles ein Haufen Scheiße. Das ist ein Haufen Scheiße, das ist nicht Bundesliga-Niveau. Genau. Und wir müssen uns auch endlich mal die müssen sich auch in die Nase fassen, weil das ist hier ein Bundesliga-Verein, da steckt viel Geld dahinter und da müssen auch Strukturen auch jetzt im kurzfristigen Bereich geschaffen werden, damit du nicht wieder absteigst. Das kann nicht der Anspruch, nicht das Ziel sein.
So sieht es aber aus. Das ist doch genau das Problem. Und deswegen habe ich vorhin diese Wutrede auch kritisiert, weil damit erreichst du das ja nicht gut. Dann gewinnst du vielleicht einen Zweikampf mehr pro Spiel, was weiß ich was, weil die Leute wieder jetzt ein bisschen kämpfen. Aber es ist doch genau das, diese spielerische Armut, die macht mir viel, viel mehr Angst. Weil du nicht das Gefühl hast, ich habe nicht zum Beispiel nicht das Gefühl, dass bei Eintracht, ja, jetzt muss mal der Knoten platzen und dann ist wieder alles gut, sondern dass dieser Knoten aufgeht, der ist ziemlich fest gebunden, dieser Knoten. Also das ist nicht so, wo du denkst, wir machen jetzt irgendwie ein Dings und dann läuft es wieder von alleine, weil die Basis ja sowieso steht und das ist jetzt so eine mentale Blockade. Ich glaube, mittlerweile befürchte, ich weiß es natürlich nicht, aber ich befürchte, das ist auch teilweise viel tiefgehender. Also es ist viel, da fehlt es an Schnelligkeit, fehlt es eklatant. Oh ja. Es fehlt an Lösungsansätzen im spielerischen Bereich, außer diese Bälle vom Innenverteidiger spielt auf Außenverteidiger und dann schauen wir mal. Und auch dieses, ja, und wir brauchen die Tore vom Eigenen, was auch immer das heißen soll. Das sind ja alles so kryptische Aussagen. Ja, wir brauchen Tore vom Meier, wir brauchen Tore vom Eigenen. Wir brauchen einfach mal irgendwie, weiß ich nicht,
ein System. Automatismen und Sicherheiten.
Genau, und dadurch, dass wir jetzt kein Selbstvertrauen haben, müssen die auch simpler sein. Also du kannst jetzt hier mit denen nicht im Winter, keine Ahnung, hier irgendwie geile Sachen einstudieren, sondern die müssen erstmal simpel sein, die dann funktionieren. Was natürlich dann auch super ist, dass wir in der Rückrunde wahrscheinlich den allertollsten Fußball spielen werden. Aber gut, anders geht's nicht, weil machen wir uns nichts vor. Die ganzen Träumereien, die ganzen positive Stimmungen, das ist alles im Mülleimer gerade. Uns geht jetzt nur darum, nicht abzusteigen. Und da ist meine einzige Hoffnung, weil die Bundesliga momentan echt, auf meiner Meinung nach, die Bundesliga auf einem bedenklichen Niveau ist. Und wahrscheinlich gibt es echt noch 3 Behindertere als uns und wir, keine Ahnung, und deswegen steigen wir dann nicht ab. Dann, weil werden die Verantwortlichen sich wahrscheinlich sogar auf die Schulter klopfen, weil wir ja den Klassenerhalt geschafft haben. Mhm. Und dann wurschteln wir im Sommer weiter und mal schauen, wie das hier weiter vor sich hin dümpelt. Und ich bin trotzdem gespannt, weil die ist trotzdem noch die Situation, kann trotzdem noch entstehen, dass es am Samstag in der 15. Minute 0-2 steht. Irgendeiner, der noch nie ein Tor geschossen hat, macht wieder ein Tor. Und dann bin ich gespannt, wie das Publikum reagieren wird.
Weil Finn Bartels
oder Bargfrede ist auch so. Ja. Oder Galvez oder was weiß ich irgendwas. Yannick Sternberg macht endlich mal irgendwas. Keine Ahnung.
Aber ihr habt auf jeden Fall recht, dass das Bremen-Spiel ein Schlüsselspiel ist, alleine weil auch Schlüsselspieler zurückkommen, die du natürlich jetzt, wo du sagen kannst...
Hoffentlich wird es echt ein Schlüsselspiel.
sehr gut.
Genau. Dennis, was eine Vorlage.
Ja, es tut mir leid.
Das
Tor geht auf dich. Aber das ist, also ein Zambrano und ein Stendera sind natürlich ein Russ auch noch, ja. Obwohl, ein Russ sage ich dann noch, ja, ein Russ ist auch ein Rumpelfußballer eigentlich. aber gut, ich sage, vielleicht hat er ja auch mal ein gutes Spiel wieder und er ist ja normalerweise auch motiviert. Ob er dann die fußballerische Klasse hat, ist die andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall einer, der uns weiterhelfen könnte in der Situation. Dementsprechend ein bisschen Hoffnung habe ich, dass vielleicht tatsächlich was geht an diesem nächsten Wochenende.
Ja, gut, die Hoffnung musst du haben. Ich meine,
ich wollte gerade sagen, das kannst du
ist, alles ist immer noch fucking Werder Bremen. Also sorry, ja, ich will jetzt nicht mehr um zu nahe treten, aber die sind halt auch nur, die sind Tabellennachbar. Und ich meine, gut, okay, abgesehen davon, dass sie die schlechteste Mannschaft jetzt zu Hause sind, sieht es auswärts wesentlich besser aus. Ich glaube, da sind die auf Platz 8 von der Auswärtstabelle. Aber trotzdem musst du da mal sagen, hier, die kannst du schlagen, die musst du schlagen können. Die und wenn das, nicht dein, wenn das nicht dein Anspruch ist, dann hast du hier sowieso nichts verloren. Das ist eine teilweise überalterte Mannschaft, wo selbst ein Clemens Fritzen auf dem Platz steht, ja, also ich meine, also das ist, das da sind Talente dabei mit Akicek und so weiter und so fort, aber trotzdem, oder Özcanali, aber die sind auch alle noch nicht durch, ja, und da musst du einfach 3 Punkte holen, ja, natürlich wird wahrscheinlich dann Claudio Pizarro einen Dreierpack machen und wir stehen blöd da, weißt du, ja, okay, ja, es ist halt the usual shit, ja, so vor Weihnachtskacke, ja, aber irgendwie ist es...
Das feiere ich dann sogar noch, wenn es wirklich Pizarro ist.
Trotzdem müssen wir die Hoffnung einfach haben, ja.
Ja, es ist... Ich, ja...
Ja, und wenn wir es nicht, und wenn es nicht funktioniert, okay, dann denke ich aber, und da appelliere ich an den klaren Sachverstand, alle Teilnehmer bei der Eintracht beziehungsweise aller Verantwortlichen, dann muss auch Konsequenzen her. Also tut mir leid, ich hab mir jetzt hier eine Trainerliste von 8 potenziellen Leuten gemacht, ja. Die will ich dann auch irgendwann mal vorlesen können, ja.
Ja, das Ganze hast du die vor dir gerade liegen.
Da ja, ja, klar.
Weil
ja.
Ich finde auch, nee, aber ich finde auch, dass man... Weil die schließen es ja kategorisch aus und das macht mir schon ein bisschen Angst, weil die Situation, also machen wir uns nichts vor, die Chancen, dass es gut geht, die stehen 50-50. Und wenn den die Eintracht aber tatsächlich verliert und vielleicht sogar dann auch auf erschreckende Weise, weil das kann ja dann schnell diese Eigendynamik wieder haben, dass wenn die Eintracht plötzlich 1-0 hinten liegt und sei es auch irgendwie unglücklich, dass die dann Schiss kriegen. Also die haben ja gesehen, wie das dann aussieht, was die Eintracht dann auf den Platz kriegt. Mhm. Dann steht sie schnell 0-2, 0-3 und dann so. Und wenn wir so in die Winterpause gehen und tatsächlich keine Trainerdiskussion geführt wird, boah, das weiß ich nicht, ob man das so machen kann. Und ja, ich finde auch, dass einige interessant. Es gibt natürlich auch einige Horrorkandidaten, muss man sagen. Aber es gibt auch einige interessante. Man könnte mal viele, keine Ahnung, ich würde sogar in Sandhausen mal anrufen und fragen, ob der Kollege Zeit hat. Und,
ist natürlich auf meiner Liste, der Alois Schwarz, yeah. Ja, ja, genau. Ja, vom SV Sandhausen. Ich meine, der leistet dort seit einigen Jahren mit wenig Mitteln relativ viel. Das ist, muss man schon Respekt haben. Es war auch nicht so der Sympathiekarre Nummer 1, aber das ist nur durchaus jemand, der vielleicht eine Verlosung sein könnte. Denn die Sache
aber
ist.
Aber ja, zum Winter, ganz kurz nur, ja. Zum Winter, das ist natürlich hart, oder? Also ich weiß nicht.
Ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Trainer wäre, der wieder am Anfang gesagt hat, der jetzt Bock hätte, keine Ahnung, der seit die Bundesliga zum Beispiel als große Chance empfinden würde, da würde ich zum Beispiel denken, der ist bestimmt dann top motiviert. Das würde mir schon mal irgendwie ein gutes Gefühl geben, dass nicht hier ein Trainer ist, wo du denkst, ja gut, der kann morgen, vielleicht hat er plötzlich keinen Bock mehr, weil er, keine Ahnung, irgendwie aus der Laune heraus irgendwie sauer wurde. Bei so einem Trainer würde ich das Gefühl haben, der würde sich reinhängen. Und B, muss man auch mal dazu sagen, was gibt's denn Besseres als zur jetzigen Zeit so einen Verein wie die Eintracht zu übernehmen als Trainer? Was willst du denn da falsch machen? Also was will denn zum Beispiel jetzt als Beispiel dieser Alois Schwarz, was will er denn falsch machen? Also wenn er absteigt, kann er sagen, ja gut, ich bin noch nicht lang genug da, den Kader habe ich nicht zusammengestellt. Oder aber eigentlich weiß er doch, dass diese Mannschaft besser ist als ihr Tabellenplatz, macht dann vielleicht noch 3 Tabellenplätze gut und plötzlich ist er so der Retter. Also so ist es ja oft. Es gibt ja oft so Trainer, die lassen sich dann feiern. Das war
nee, das stimmt natürlich.
Die übernehmen dann irgendwie, keine Ahnung, Udo Lattek geht nach Dortmund und lässt sich als Trainer Messias feiern, aber dass er mit dieser Mannschaft die Klasse gehalten hat. Wow.
Ja.
Also.
Und die Mannschaft hat ja Potenzial. Das Problem ist, und deswegen bringe ich doch diese Trainerdiskussion mit rein. Das würde ich nie, nicht machen, wenn ich sehe, dass es hier ein Konstrukt gibt, eine Idee gibt, eine Spielphilosophie, ohne das jetzt zu hoch zu hängen. Aber das ist das Problem. Wir befinden uns in spielerischer Armut, in absoluter spielerischer Armut, die nicht im Verhältnis steht zu dem eigentlichen Leistungsvermögen einiger Spieler. Und dieses Missverhältnis bringt mich dazu, so eine Trainerdiskussion zumindest mal anzudenken. Ja, und das muss auch erlaubt sein, denn wenn ich unglaublich viel Geld zur Verfügung habe und dann kaufe ich mir, was weiß ich, und dann kaufe ich mir immer nur verdorbene Mahlzeiten, dann muss ich mir auch die Frage stellen, ja,
weißt du, Container,
die sind ja alle fuchsig, aber wenn ich mir dann verdorbene Waren kaufe und dann bekommt jeder in meiner Familie irgendwie Magenschmerzen, dann muss ich mich ja auch das auch kritisieren lassen, ja, und so ist es halt auch einfach.
Ja, aber das sehe ich auch so und ich finde der Vergleich ist gar nicht so schlecht, weil dann kritisieren die Leute, die das Essen gegessen haben, kritisieren dich ja zu Recht.
Ja,
aber weißt du, was das Ding ist? Wenn du kannst dich ja dann aber nicht hinstellen, kannst ganz teure Sachen einkaufen irgendwo beim Feinkostladen auf dem Mittelweg, machst dann geiles Essen, den ganzen Leuten schmeckst und dann schreist du die Leute an, ja siehst du, ich hab doch gesagt, ich kann kochen, was wollt ihr denn? Das ändert ja dann nichts dran, dass die dann nach dem letzten Essen im Krankenhaus waren. Also, das ist so.
Die Vergleichsmaschinen sind wieder unterwegs. Meine Güte, ja, super geil. Nee, aber ich stimme dir dazu. Ein Mensch, der übrigens auch noch auf meiner Liste ist, ist Harry Redknapp. Ja, den würde ich
zu gerne
ja
noch. Geil,
also, den würde ich zu gerne noch in der Bundesliga sehen.
Vor allem mit einem Foto mit Bruchhagen zusammen.
Ja, mit schlanken 68 Jahren geht da mit Sicherheit auch noch was. Ne? Also, Harry Redknapp wäre cool. Ja, da könntest du die beiden auch nicht mehr auseinanderhalten. Ah, ist der Bruchhagen oder Redknapp? Egal.
Ja, eben. Der kann auf Bruchhagen seinen Deckel im Öfchen saufen, ohne dass er was zahlen muss.
So wie der auf dem Bild aussieht, war der da auch gerade.
Ich glaube, ganz ehrlich, das wäre die einzige Motivation, ihn nach Frankfurt zu locken. Ja. Nein, Spaß. Also es gibt noch ein paar andere Leute, also da sind natürlich einige verfügbar, also ich meine, keine Ahnung, natürlich hast du so Spaßbefreite wie ein Gisdol oder Jens Keller, ich glaube, da juckt es hier keinen, ja? Nee, nee. Aber vielleicht Kostas Rouniadis, könnte man drüber nachdenken, weiß nicht, ich finde halt auch
ich habe gerade gedacht, du sagst gleich Kostas Rouniadis.
Nee, so weit bin ich noch nicht. Was ich interessant finde, jetzt gerade auch, weil unser nächster Gegner ja auch Bremen ist, da habe ich letztens was gehört, der Jos Luka ist ja momentan auch frei. Und da habe ich gehört, ja, der hat jetzt anscheinend Fortuna Düsseldorf abgesagt, weil er wartet auf Bremen.
What the fuck? Ja. Okay. So. Aber gut, Jos Luka ist auch wieder, das weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, den finde ich komisch irgendwie.
Ja, also ich will nur damit klarstellen, es gibt Optionen, ja, auch Steffen Freund oder sowas, weiß ich.
Ja, man das kann auch wieder sein.
Ja,
es muss vielleicht auch mal ein Trainer zu finden sein, ja, der, keine Ahnung, der vielleicht nicht so auf dem Radar ist. Also weißt du, wenn du im Fußballgeschäft zu tun hast, dann wirst du ja wohl wissen, wo, keine Ahnung, wo irgendeiner vielleicht ein geiler U19-Trainer war, der irgendwie hier und da schon was gemacht hat.
Ja, du musst ja nicht. Muss ja nicht gleich wie Hoffenheim machen und einen 15-Jährigen verpflichten. Ja,
gut, einen 12-Jährigen. Noch nicht mal auf der Welt ist wahrscheinlich. Ja, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich laber hier auch jede Woche auch viel Müll, das muss man ja dazu sagen und teilweise auch übertrieben, aber ich finde es gar nicht populistisch zu sagen, dass ich mir wünschen würde, im Winter eine Trainerdiskussion zu haben, weil wir haben tatsächlich noch 14 Punkte, wenn wir gegen Bremen verlieren zu Hause, dann haben wir immer noch 14 Punkte. Ja. In der Bundesliga, wo du jetzt nicht die Mannschaften hast, die alles in Grund und Boden spielen. Also wir reden hier über eine Bundesliga mit Mannschaften wie Darmstadt, Ingolstadt, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Bremen, Augsburg und was weiß ich was. Und wenn du da abschmierst, das hat auch nichts mehr mit Zementierung zu tun. Also das hat eigentlich schon allein damit was zu tun, dass du auf jeden Fall großen Mist gebaut hast. Und da gibt's nichts anderes. Und da muss man vielleicht mal gucken, dass man ja vielleicht echt mal neue Wege beschreitet, weil immer den gleichen Rotz. Und wenn Bruchhagen jetzt meint, ja gut, dann schmeißen wir Fee raus und dann holen wir hier einen Trainer aller Daumen, dann haben wir denselben Rotz schon wieder. Also
genau.
Denke ich zum Beispiel, dass man tatsächlich eine kreative Trainerlösung finden kann, wenn die Verantwortlichen, was ich befürchte, was leider nicht passieren wird, sich überhaupt Gedanken darüber machen. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die sich momentan darüber Gedanken machen. Und bei denen wird es eher, der Fee hat es ja gesagt, bevor ich gehe, ein paar andere. Und ja, die werden sich wahrscheinlich gerade eher Gedanken machen, was für drei arbeitslose Spieler, die geholt werden.
So sieht's mal aus, ja.
Nun gut, ja.
Aber jetzt mal wieder zurück zu Bremen. Aufstellung? Fragezeichen?
Tja, normalerweise müsstest du den von mir mittlerweile sehr geschätzten Kinzombie wieder rausstellen. Der Kinzombie, der mich von seiner Frisur her immer so ein bisschen an die junge Grace Jones erinnert. Ich finde, es gibt keinen Typen, der in der Bundesliga eine geilere Frisur hat. Ich liebe den Kinzombie. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, leider muss er weichen und dafür muss dann wahrscheinlich Zambrano kommt wieder in die Mannschaft zurück und du wirst generell ein bisschen was umstellen. Ich auch Jagba rotiert wieder raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit der gleichen Aufstellung antreten.
Definitiv so nicht, ja. Auf der Sechser-Position sicherlich mit Stendera für Medojevic. Was ist denn mit Reinhardt? Kann er dann wieder spielen? Ist er fit wieder bis nächste Woche oder müssen wir auf den noch verzichten? Warum muss da eigentlich die Auswechslung war natürlich, hoffe ich auch, irgendwo taktisch bedingt, dass Chandler für Aigner kam?
Ich hoffe eher, dass sie verletzungsbedingt war, weil das wieder, also nicht, dass ich will, dass Aigner sich verletzt, aber was soll das denn schon wieder? Also,
so wie denn, Basti, ja, könntest du aufhören, über Verletzungen zu reden, bitte?
So denn, ich weigere mich, den Schuh mir anzuziehen, ehrlich gesagt. das mit dem Verletzten. Nee, aber dieses war auch wieder so ein, es war wieder so ein, ja, also den kann man sogar verstehen, du hast eine rote Karte, dann willst du ein bisschen defensiv stabilisieren, aber dann, du hast nach vorne sowieso nichts gemacht und dann wechselst du auch noch irgendwie Aigner aus und bringst Chandler rein. Das ist auch wieder so.
Ach. Also für mich ist ganz klar, dass wir müssen die Fluchten der Offensive suchen. Es gibt keine Alternative.
Gegen Bremen, sorry.
Gegen Bremen musst du aus allen Löchern ballern. Du musst auch den Fans zeigen, dass du hier gewillt bist, nochmal einen positiven Schlusspunkt zu setzen. Und ohne Mist, das hört sich jetzt natürlich populistisch und bla an, aber Fakt ist, wir müssen echt sehen, dass wir die aus dem Stadion schießen, damit du. Das ist das einzig mögliche Signal, denn sich hier einkauern und dann auf 0-0 hoffen, bringt hier niemanden weiter. Wenn du sagst, okay, du gehst mit einem Knallen raus und dann geht's und wenn es dann nach hinten losgeht, geht es nach hinten los, aber du hast wenigstens alles probiert. Und dann, wenn es nach hinten losgeht, wird sowieso und wird dann hoffentlich neu aufgeräumt. Aber wenn du das Ding jetzt hier klar für dich entscheidest, dann hast du wenigstens noch eine Möglichkeit, einen Anknüpfungspunkt, so auch weiterzumachen. Aber es muss auf jeden Fall klar auch ein positives Ergebnis und es muss offensiv gespielt werden. Deswegen wäre ich auch zum Beispiel dafür, dass Gacinovic wieder spielt.
Gleichfalls, ja.
Ja, und Gacinovic sind, ich glaube, auch so Spieler, auch die ganze Verteidigung von Bremen wird mit Spielern wie Gacinovic durchaus Probleme bekommen. Wenn Aigner wieder fit ist, muss auch Aigner spielen. Dann hast du auch das Seferovic, Meier, der, wenn beide auch ein bisschen offensiver spielen, dann hast du Stendera wieder zurück. Also da hast du natürlich eine komplett andere Mannschaft dann auf dem Platz und die muss dann ihre komplette Stärke auch mal zeigen, offensiv. Weil es fehlt dir ja dann keiner. Okay, der wechselhafte Castaños fehlt. Okay, aber das ist jetzt, daran kannst du ja keine Niederlage festmachen. Ja? Mhm. Fakt ist, du hast ein offensives Potenzial und das musst du wirklich gegen deinen Tabellennachbarn ausschöpfen.
Sehe ich genauso auf jeden Fall. Also Gacinovic war auf jeden Fall auch eine Position, das muss meiner Meinung nach sein. Hat eigentlich sehr gute Ansätze gehabt, dass er heute nicht spielt, bei dem sehr defensiven System, kann ich schon verstehen auch.
Verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich finde, das ist ein schneller Spieler, wenn du doch Bock hast auf Konter zu spielen.
Konter, genau. Hätte ich
also
jetzt
das
auch
ist doch prädestiniert also dafür zu sagen, da.
Aber angeblich arbeitet er ja zu wenig nach hinten mit und ist körperlich nicht in der Lage, durch
dagegen zu stellen. Ein Spieler muss halt auch mal nicht immer
mitarbeiten. Das macht dann Meier auch und trotzdem war er auf dem Platz.
Also so ein Gacinovic hätte ich mir zum Beispiel gut vorstellen können, dass der, keine Ahnung, zumindest mal ein Piszczek in der Lage wäre zu überlaufen. Und wenn es nur ein Trick ist, also mit einer Körpertäuschung eine komplett neue Spielsituation zu schaffen. Und ja, also ich sehe gar keinen Grund mehr, nachdem ich ihn in Mainz gesehen habe, Gacinovic nicht mehr spielen zu lassen, weil es ist ja tatsächlich nicht so, dass er irgendjemand verdrängen würde, der hier die Sterne vom Himmel spielt.
So ist es, ja.
Also, keine Ahnung, aber der Armin wird es schon machen, ja, mit seiner neuen Jacke. Weiß einer von den Hörern, vielleicht kann es ja twittern, was auf dieser Jacke drauf schon. Ich habe nur irgendwie ein A und ein C erkennen können.
Also Jürgen hat vorhin irgendwas getwittert von wegen ACG, das war auch das, was ich gelesen habe. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, welche merkwürdigen Nachrichten uns Armin mit seiner ACG-Jacke da übermitteln will. Aber
vielleicht hat er den Podcast gehört, wo wir über den Doktor gesprochen haben mit den Reißflugscheiben und so. Vielleicht will er sich jetzt irgendwie so ein bisschen. Will er also uns kleine Botschaften senden?
Wahrscheinlich, ja. Ich gehe sowieso davon aus, dass jemand deinen Kommentar zu den Rotweinbrüdern gehört hat. Sonst hätte nicht dementiert. Ja?
Das hat mich aber auch krass gewundert, muss ich sagen, weil im Endeffekt kam das so rüber, weil diese Diskussion gab es ja gar nicht. Das ist ja wie, keine Ahnung, wenn im Kaufhof ein Opa mit dem Hut rausläuft und der Security-Mann kommt zu ihm, ohne was zu sagen, und er sagt von sich aus, ich habe den Hut bezahlt. Also, wo du einfach ungefragt irgendwas dementierst, das ist dann schon eher so wie ein Schuldeingeständnis.
Ja, das ist dann schon eher so wie Lothar Matthäus.
Ja, genau. So. Ja, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe mal allerdings, ich war mal auf so einem Sky Fanclub Turnier und da war Rollo Fuhrmann, war da für Sky vor Ort. Und also dem würde ich auch unterstellen, dass er, wenn ich ihm Whisky anbieten würde, dass er nicht Nein sagen würde. Und
würde ich aber auch nicht.
Der hat dann auch ungefragt, hat er dann auch so einen Kommentar an diesem Fanclub-Turnier rausgelassen, von wegen, dass er ja nicht trinkt. Und das hat er ernst gemeint, wo ich mir gedacht habe, okay. Das habe ich jetzt zwar nicht gefragt, aber naja, gut. Warum auch immer du mir das jetzt sagen willst. Also, naja, keine Ahnung. Wir wollen auch nicht, ich höre jetzt auch auf, damit nicht, dass hier irgendwann die Polizei vor der Tische.
Dein Ruf all dir voraus, genau.
Naja, okay, ja. Siehst du mal, aber interessante Anekdote mit Rollo Fuhrmann. Ich werde ihn demnächst mal bei Twitter drauf ansprechen.
Nein, Scheiße.
Naja, gut, okay, ja. Also,
wie gesagt, Account löschen.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir auf jeden Fall wesentlich offensiver in das ganze Spiel.
Oh ja.
Auf jeden Fall. Du kannst defensiv gegen eine Top-Mannschaft wie den BVB, die auch im Endeffekt ein grandioses Potenzial haben, da momentan auch nicht umsonst so weit oben in der Tabelle stehen. Ja, das ist klar. Aber gegen die Mannschaft, die direkt mit dir in einer Linie steht, mit Bremen, die wirklich sehr limitiert sind, musst du einfach zeigen, wo der Hammer hängt. Und da gibt's nichts. Und ich bin für 3 Punkte.
Gleichfalls, ja.
Ich auch, dann entschließe mich an.
Was tippt er denn?
Ja, ich mache jetzt ein 4-0 für die Eintracht, ja.
Ein 4-0, sagt der Herr Marvin.
Ja, ich bin jetzt total, ich hab mich jetzt selber in Rage geredet und bin total aufgeputscht und werd gleich erstmal wieder ein paar Möbel schleppen oder so. Ja, so motiviert bin ich, ja. Und deswegen 4-0 für die Eintracht.
Basti?
Boah, ich weiß es gar nicht. Ich sag 2-1 für die Eintracht.
Dennis? So.
Ich sag ein 2-0 für die Eintracht.
Dann sage ich 1-0, dann haben wir so ziemlich alles mal gehabt.
Wunderbar, aber wir tippen alle für die Eintracht, das ist doch gar nicht so verkehrt.
Gab es ja auch schon länger nicht mehr, ne?
Ich wollte gerade sagen, also ich werde mich jetzt bemühen, dass man mir nichts mehr vorwerfen kann.
Nur wegen der Alex, ne? Alex Schelte hat gewirkt im Endeffekt, ne?
Genau. Aber gucken wir mal, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht können wir ja den Karren und den Bock umstoßen.
Genau, und den Rotwein aus dem Dreck ziehen.
Ja, das ist okay. Dann die selbsterfüllende Prophezeiung von uns hier, genau.
Genau, hat ja in der Vergangenheit auch schon immer funktioniert.
Ja, ich muss übrigens klarstellen, wenn ich über Whisky und Rotwein spreche, dann meine ich das nicht als Angriff. Also ich finde es hochsympathisch, wie man sich vorstellen kann.
Tja, ja, das ist das sollte jedem Hörer klar sein.
Was hältst du von Tee mit Rum?
Nee, das darf stehe ich nicht so drauf, das ist mir zu heiß. Außer heißen Slivovitz trinke ich keinen heißen Alkohol.
Okay, dann Glühwein alleine.
Hallo?
Ich muss einen Schluck von meinem Tee mit rumtrinken, sorry.
Ach so.
Aha.
Frau Alex tippt übrigens 3-1, hat sie gerade geschrieben. Dafür war die Pause doch gut.
Okay, alles
dann
klar.
Nehmen wir das mal auf. Alex sagt 3-1, hervorragend.
Sehr optimistisch, so gefällt mir das.
Ich sehe schon, ich muss demnächst mal so eine kleine Auswertung machen, wer wie oft halbwegs richtig getippt hat, dass wir dann da auch mal...
Also ich glaube, ich habe die Differenz heute wenigstens richtig gehabt. Ich habe, glaube ich, 3-0 getippt und 4-1.
Ja, irgendwie sowas. Das macht es nicht unbedingt besser, das Ergebnis, aber ja, wir gönnen dir den Punkt.
Den ja. Sachverstand.
Hätte ich gerne drauf verzichtet.
Ja, wer hätte das nicht? Ja, wir sind heute ein bisschen unvorbereitet in die Sendung gegangen. Das heißt, wir haben nicht wirklich eine vollständige Liste an Dummschwätzern der Woche, aber Freund ist doch einer hier über Twitter lang gelaufen. Wer war das noch? Was? Den ich da getwittert hatte.
Achso, jemand, stimmt, ich habe auch was gelesen. Also wir,
Basti hatte vorhin wieder den Kollegen Günni aus der
ja, genau,
HD-Werbung, der hat mich
auch kolossal genervt. Den würde ich gerne nochmal nominieren, der war ja noch nicht dreimal nominiert. Also Günni hat das HD-Plus-Paket und was weiß ich was und was platzhirsch und gibt der sich Blöße oder Größe und der Moderator, der schreit die ganze Zeit rum, wo du tatsächlich denkst, keine Ahnung, Günni rettet ein Menschenleben, dabei geht es hier darum, ob er RTL in HD schauen kann. Also wer diese Werbung kreiert hat, den würde ich auch gerne mal treffen.
Ich würde ganz gern Sky 90 nominieren für diese ganze verfickte Ich muss jetzt aufhören, irgendwelche Schimpfwörter zu sagen. Es ist viel zu schlimm. Aber weißt du, dieser komische Hai, der da rumschwimmt, dann dieses Twitter-Gedudel, ja, dieser Pfiffikus, ja, und dann, es ist also eine unsägliche Sendung, ja, in diesem Aquarium, ja. Ich habe vorhin schon zu Basti gesagt, wahrscheinlich, wenn wir Franz in einem Jahr mal fragen, wie das da war, dann würde er sagen, ich habe kein Aquarium gesehen, Aquarium gibt's bei Sky 90 nicht. Das ist so ein typisches Wahrnehmungsphänomen, ja, eines Franz Beckenbauer. Also Sky 90, ja, da schwirren ja auch komische Gesellen da rum. Also, also für mich ist das eigentlich, ich hatte massives Dummschwarzpotenzial. Und dass Franz eigentlich immer im Jahr 2015, wir haben ja nicht mehr so lange 2015, aber im Jahr 2015 immer noch zu Fußball befragt wird, ist sowieso ein Phänomen.
Ja, und gerade, er hat auch, Franz Beckenbauer kann man, glaube ich, kurzfristig auch nominieren. Es ging irgendwie ganz lustigerweise, ging es da darum, ich weiß gar nicht genau, wenn irgendein Spieler in der Kritik steht oder ein Trainer, ja, da hat er so komplett natürlich, komplett uneigennützig gesagt, ja, meine Güte, heutzutage, Menschen machen auch Fehler. Muss ich mir denken, naja, also.
Die oder, sagen auch mal was Falsches.
Ja, oder, keine Ahnung.
Unterschreiben oder als, Verträge, ohne sie genau. zu sehen. So ist das halt heute, ja. Wenn ich alles erst lesen würde, bevor ich es unterschreibe, ja.
Komm, wo kämen wir denn da hin?
vollkommen richtig. Ich habe halt zwar 10 Kühlschränke zu Hause stehen, aber stell dir mal vor, ich hätte das vorher gelesen.
Stell dir mal vor, ich hätte geguckt, ob ich das
diese Lebenszeit, die du vergeudest, wenn du sowas liest, ist vollkommen unerträglich.
Ich habe mir Visitenkarten im Internet bestellt, jetzt muss ich 90 Euro im Monat zahlen. Woher soll ich das denn wissen? Ja. Ich kann doch nicht alles lesen.
Noch von der Sorte gibt es mehr als genug. Ich habe meinen Dummschwätzer
übrigens wieder. Sag ich dir jetzt einen Fahrscheinkontrolleur in der U-Bahn auch, wo soll ich das denn wissen? Das kann ich jetzt doch hier nicht alles lesen.
Ich habe meinen Dummschwätzer übrigens wiedergefunden. Es war natürlich Karl-Heinz Rummenigge, der sich über dieses Katar-Thema da ausgelassen hat, von wegen politische Trennung von Sport und der FC Bayern fährt seit 2011 dahin ins Trainingslager und geschadet hat es ihm auch nicht. Und ja, wir wissen, da sind kulturelle Unterschiede, bla bla bla. Also,
nett ausgedrückt, kulturelle Unterschiede.
Ja, genau.
ist unfassbar. Aber ehrlich gesagt ist Karl-Heinz Rummenigge eigentlich so der Inbegriff eines Dummschwätzers. Wenn ich mir eine goldene Büste vorstellen würde, dann wäre sie von Karl-Heinz Rummenigge, denn es gibt nie jemanden, habe noch nie jemanden gesehen, der so schlecht Gedichte vortragen kann und immer noch eine so hohe Position bekleidet. Das ist unfassbar, welches Missverhältnis zwischen Intelligenz und Geldbetrag besteht. Ja?
Vor allen Dingen hat er ja eine krasse Position, also wir reden ja nicht über Olaf Thun, weißt du, der ist Vorstandsvorsitzender von Bayern. Und der stellt sich dann, ich danke dir sehr. Da hat er irgendwie, keine Ahnung, von einer Teammaus-Seite das rauskopiert sogar noch. Er hat das sogar noch ärgerlich gekriegt.
Das ist unfassbar.
Von irgendeiner völligen rothaarigen Frau, die den ganzen Tag ein Gedicht ins Internet stellt. Ja, keine Ahnung. Und dann hat er sich auch noch das Allerschlechteste aus. Wenn ich doch schon alles aussuche. Ich danke dir, das hat sich mal richtig gereimt. Ich danke dir sehr. Aber noch viel mehr danke ich 1860 für die Watschen an. Ja, Schmuck.
Das ist unfassbar, der Typ. Ja, aber dass so jemand so viel Geld verdient, ist eigentlich, das darf man keinem erzählen.
Ja. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Auch das, auch das mit den 2 Uhren. Also so, hat 2 Uhren für 15.000 Euro im Koffer und sagt, ich hab's vergessen.
Oh Mann, ey.
Aber das Lustige ist ja noch, dass die scheinbar echt irgendwie in einem Orbit leben, wo die eine Öffentlichkeitserwartung haben, wo die denken, dass die Leute das tatsächlich glauben. Also das ist ja viel erschreckender, dass du von deinem Umfeld so viel hältst, dass du denkst, wenn du solche Sachen sagst, dass das schon okay ist. So von wegen, ja, so keine Ahnung, der Beckenbauer hat es ja auch gemeint, so von wegen, da regt er sich darüber auf, ja, wo ist Sammer denn hier? Wie du es eben gesagt hast, ich kann doch nicht alles lesen, was ich unterschreibe. Denkt er wirklich, da sitzt jemand zu Hause? Ja, stimmt, der Franz hat recht.
Also, ja. Da gibt es eine große Petition bei der Bildzeitung, nee, Franz hat recht, ja, kann man die alle lesen.
Aber man muss den auch lassen, es gibt ja sogar solche Leute, die sich dann sogar mit dem Doppelhalter vor den Gerichtssaal stellen, wo die Trolli. Alter, wie viele Waschzemmeln hast du denn eingeatmet? Also, Das ist unfassbar. Naja.
Oh Gott,
jetzt ja, haben wir also ja noch ein paar gefunden. Also.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben Nick und Günni sind auf jeden Fall zum zweiten Mal schon
dabei. Ja. Die sind auf jeden Fall zum zweiten Mal dabei, genau.
Auch festgestellt, dass Karl-Heinz Rummenigge wahrscheinlich Schnuffelbärenkarten im Internet verschickt oder sowas.
Kruscheln.
Kruscheln noch. Oh Gott, das soll ich diesen Podcast beenden, bevor er total
eskaliert. Ich werde jetzt mal ein paar Nicknames bei knuddels.de gucken. Karl-Heinz. Ja. Der Schreib, oh gut, ja. Wollen wir es nicht übertreiben jetzt? Mir wäre fast was rausgerutscht, dass irgendwelche 13-Jährigen anschreibt.
Nee, besser nicht. Besser nicht.
Okay, schon.
Ja, das muss editiert werden.
Nee, editiert wird hier nichts. Das ist. Letzte Woche wurde sich beschwert, dass wir so lange brauchen, um so einen Podcast rauszuhauen. Das geht heute alles ganz, ganz schnell. Ja. Damit wir hier vor den Jungs vom Rasenfunk dran sind, quasi direkt am Ende vom Tatort jetzt direkt Podcast hören.
Wir nehmen uns die Kritik wenigstens noch hier zu Herzen. Genau. Nicht so wie die Eintracht.
Verdammt. Ja, die nimmt sich Kritiken auch zu Herzen und veröffentlicht dafür dann wieder eine Statistik, die es widerlegt. Oder glaubt,
dass drauf.
Die es
widerlegt. Oder so eine Ankündigung vom Twitter-Ticker, von so einem Live-Ticker, der dann halt 2 Stunden zu spät kommt. That's Professionalism.
Das ist aber echt geil. Vor allem jetzt gleich im Live-Ticker, das spielt fast um.
Ja.
Ja gut, das können aber auch andere. Ich habe mich vorhin schlapp gelacht, als ich vom Eintracht-Shop irgendwie so eine Anzeige gesehen habe. Nur heute 20% auf T-Shirts, rechts neben dran abgebildet eine Armbanduhr.
Das kommt auch nicht.
Ja.
Oh Gott, das ist so absurd. Aber gut, immerhin haben wir die 600 klar gemacht heute.
Ja, genau. 600, genau. Genau, auf die 600. Niederlage würde ich sagen, gehen wir jetzt alle noch irgendwie einen trinken und danach ins Kopfkissen weinen oder so.
Ach Quatsch, wegen so einem Spiel weine ich nicht. Das sind echt so diese ganzen, das ist mir jetzt schon wieder eigentlich fast egal. Wir haben mit so viel gelacht, jetzt geht's mir schon viel besser.
Ich wollte gerade sagen, mir geht's auch viel besser. Vielen Dank an euch.
Ja, weißt du, aber wichtig ist auf jeden Fall Bremen und da gibt's kein Partout.
Nein, Bremen ist absolut unwichtig, die Punkte sind wichtig, so rum.
Genau. Da gibt's kein Partout, was ist das für ein Schwachsinn? Also ich muss jetzt zu Konten, total wütend, ihr wisst, was ich meine. Gibt's kein Partout. Gibt kein Bild für mich, wenn ich weiter so Blödsinn rede.
Genau.
Jetzt geht's vorwärts.
Der Marvin geht jetzt Passepartouts basteln. Der Basti übt schon mal Schlüsselweitwurf. Was Dennis macht, weiß ich nicht. Die Alex ist noch auf der Autobahn. Ich trinke jetzt meinen Tee mit Rum fertig. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Viel Spaß, viel Punkte für uns alle und hauptsächlich für die Eintracht im letzten Heimspiel der Hinrunde und ich denke, wir werden vor Weihnachten auf jeden Fall noch eine schnelle Folge machen, uns über Bremen freuen, über was auch immer ärgern und auf jeden Fall viel lachen, aber bis dahin eine schöne Woche, macht's gut und tschüss. Hey.